die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Gianelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater. Heute mit ein bisschen Rotwein.
Ja, aber vor allem mit einem Winzer, den du früher nicht cool gefunden hast.
Ja, hat etwas, muss ich zugeben.
Ja, was ist denn da passiert?
Ach Gott, es hat da irgend so einen Weinhändler gegeben, der wirklich extrem durchgestylte Newsletter rausgelassen hat. Und,
Willst du einen Namen nennen?
Nein. Gut. Aber es ist jemand, der eine Werbeagentur hinten dran hat und das Ganze durch den Texten lässt. Und du hast einfach gemerkt, das ist so geschwollen und überhaupt daherkommen. Und das hat sich für mich nachher gerade auf den Winzer übertragen, weil ich so gefunden habe, wie kann man so über sich schreiben lassen?
Ja, und dann, was ist passiert in der Zwischenzeit, dass wir jetzt da sein Wein auf dem Tisch haben?
Ja, ich würde sagen, wir haben einen leislichen Hint bekommen, wo dann eine Flasche in der Post war. Und ja, da steht sie jetzt.
Also gut, da steht sie jetzt. Und es ist die Geschichte von einem Schweizer, von einem Bub aus Olten, oder Olten, wie man dort in der Region sagt.
Wobei der Bub jetzt ein bisschen...
Ja, nicht mehr. Aber es ist ein Bub, der mal ausgezogen ist aus dem Alten und...
Und inzwischen haben wir es doch mit einem 62-jährigen gereiften Mann zu tun.
Aber es war mal ein Bub, der aus Alten ausgezogen ist, um die Welt, ja, ich weiß jetzt nicht zu erobern, aber zumindest in dieser Weinwelt ein bisschen Fuss zu fassen. Und die Geschichte erzählen wir heute vom Fabio Chiarellotto.
Der Fabio Chiarellotto, der jetzt in der Toskana daheim ist.
Dort ein Weingut hat.
Im Ort Suvereto jetzt, ja, ich würde sagen, kontinuierlich sein Betrieb am Auf- und Ausbauen ist. Vielleicht für die, die keine Ahnung haben, wo Suvereto ist. Suvereto ist in der Nordmaremma, um genau zu sein, Val di Cornia, da gibt es einen Fluss, der Cornia, und das Tal heisst so, und in dem Tal ist ein Ort namens Suvereto. Suvereto gehört mitunter zu den schönsten Dörfern von Italien.
Also ich glaube, sehr gross ist es nicht.
Nein, es sind etwa knapp 3000 Einwohner und es ist wirklich so ein mittelalterlicher Borgo, sagt man, halt wirklich auf dem Hügel oben gelegen. Du siehst auch, wenn du dir jetzt gehst, Bilder anschauen, wirklich nur die alte Architektur, die dort herum ist und dann wirklich in einer Zone gelegen, wo auch für die jüngste Weingeschichte von Italien sehr bedeutsam ist.
Jetzt muss man ja sagen, die Region hat ja auch noch ganz bekannte Nachbarn, zum Beispiel so im Norden Bolgheri.
Genau, Bolgheri, bekannt wurde durch den grossen Sassi Gaia, weil dort von irgendeinem Grafen Adligen, wo dort die Hei ist und Tenuta San Guido sein Eigen nennt, während dem Weltkrieg gefunden hat, so, ich wollte weiterhin Bordeaux trinken und darum hat es dort Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Und das Ganze ist so gut gekommen, dass Sassi Gaia, obwohl er dann zumal nur hat Vino di Tavola dürfen sein, weil er ja nicht die Trauben gehabt von der DOC, so ein durchschlagender Erfolg war, dass das ein Konzept ist, das quer an dem Küstenstreifen entlang ja, kopiert und nachgemacht worden ist.
Gut, jetzt gehen wir auch wieder ein bisschen in den Süden runter, nach Suvereto, wo eben der Fabio Chiarellotto sein Weingut hat. Und ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen der Person aufziehen, weil was er da geleistet hat und wie er zu dem Weingut gekommen ist, das ist einfach eine interessante und vielleicht auch ein bisschen unübliche Geschichte.
Ja, vor allem, wenn man ja anschaut, wo er herkommt.
Ja, also er kommt aus Olten, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, inzwischen weiss man, wo dass er kommt. Und er hat ja italienische Wurzeln. Seine Grosseltern waren Parfümfabrikanten aus Mailand und sind dann irgendwann in die Schweiz eingewandert, haben Nachkommen gehabt, beispielsweise sein Vater. Und sein Vater hat dann angefangen mit Comestibles zu handeln, nämlich mit Spezialitäten aus Italien. Das heisst, der Fabio, der ist schon in einem kulinarisch recht versierten Haushalt aufgewachsen.
Und seine Mutter war halt jemand, der noch eine gute Nase hatte und auch gerne Wein getrunken hat. Und so hat sich dann quasi der kulinarische Teil, würde ich sagen, im vollen Umfang ergeben und entwickeln und hat dann wahrscheinlich als Samen auch können in ihm keimen.
Ja, Wein ist jetzt aber noch nicht gerade beruflich im Vordergrund gestanden, oder? Also zuerst, was machst du mal? Haust du mal von Olten ab auf die nächste grössere Stadt? Zürich, weil dort ist es vielleicht einfach lustiger und vor allem hat es die Universität und hat dann angefangen Geschichte und Ethnologie in Zürich angefangen studieren.
Ja, dann noch eine spannende Arbeit geschrieben über Voodoo. Da fragt man sich dann schon, ja, du bist an der Uni gewesen, wie kommst du denn genau auf die Idee zu winzern?
Offenbar hat es eine Opportunität gegeben, dass er nachher plötzlich erfahren hat, dass das Weingut in der Toskana zum Verkauf steht. Die Gegend hat er halt schon ein bisschen gekannt, weil er ja italienische Wurzeln hat und ist sich dann das anschauen und hat dann einfach sich ein kleines Weingut gekauft. Ich glaube, 6,5 Hektare sind es gewesen, 1999, und hat dann dort angefangen zu winzern.
Das war etwa die Zeit gewesen, wo ich dann in Berührung komme mit dem Newsletter. Allmagina muss er auch wirklich so Rebflächen bekommen haben, wo alte Cabernet-Stöcke drauf sind, und hat dann aber auch angefangen, die vor Ort vorkommenden autochthonen Sorten zu kultivieren, und ist dann eigentlich immer mehr von dem Trend, wo im Bolgeri losgetreten worden ist, abgekommen und hat sich dann auch mehr darauf konzentrieren, etwas Eigenständiges, etwas, ich sage jetzt mal, zu erschaffen, wo mehr Sinn macht im Vergleich zum Charakter, zu der Schönheit und zum Terroir vor Ort in Suvereto. Weil das Spezielle ist ja, Suvereto ist ja seit 2010 ein DOC. Davor sind sie am Val di Cornia angegliedert gewesen, und dann ist es schon auch spannend zu sehen, wie jetzt die Interpretationen eigentlich vonstatten gehen. An einem Ort habe ich mal gelesen in der Recherche, es ist vor allem Merlot, wo in Suvereto reinpasst, weil dort viel mehr Lehm sieg, geologisch gesehen. Und jetzt kommt der Fabio. Merlot findet man eigentlich nicht wirklich bei ihm, aber alle anderen Sorten.
Ja, und ein gewisser Hang zum Perfektionismus. Und er sagt auch, als er angefangen hat mit dem Weingut, hat es ihn einfach gereizt, irgendwo durch ein bisschen unabhängig zu sein. Also einfach so sein Ding ein bisschen können aufzubauen, ein Stück weit. Und ja, das Spannende finde ich ja, er ist ja Autodidakt. Oder? Also er hat sich das Weinmachen selber beigebracht. Er ist jetzt nicht so durch die klassischen Schulen durchgegangen, wie das viele andere machen. Und aber wenn du halt Autodidakt bist, brauchst du vielleicht gleich ein bisschen Hilfe im Keller. Und die Hilfe hat er dann zuerst mal von einem Nachbarn bekommen. Und später hat er sich dann einen Önologen auf den Hof geholt, der mit ihm das heute immer noch macht.
Ja, der Fabrizio Moltar. Ein nicht ganz unbekannter Name. Er hat für die Frescobaldi-Familie gearbeitet. Also Frescobaldi, das ist auch ein altes, grosses Adelsgeschlecht in Italien, wo sich vor allem im Weinbau festgesetzt hat. Und dann ein anderer grosser Name, wo er auch zusammen arbeitet, ist der Angelo Gaia. Und 2000 hat er dann eben bei Montepeloso, beim Fabio, auch die Hände im Spiel gehabt.
Und wenn man jetzt anschaut, was wachsen dort von Trauben, dann sieht man so den Anteil von der Rebsorte, also 32% Montepulciano, 28% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon, dann wird dann auch sein Spitzenwein daraus gemacht. Und dann noch so kleinere Sorten wie Alicante, Marcellan und Alvasia. Nera. Kannst du dich einschätzen, die Sorte, der Sortenmix von seinem Hof, ist das so typisch für die Region?
Ja, also sagen wir typisch, wenn wir darauf ausgehen, was vor Ort vorkommt, dann sicher der Sangiovese, dann sicher der Alicante, der Marcellan, der Alvasia Nera, Alicante Busquet. Das sind sicher Sorten, die dort zuhause sind. Dann Zuzüger sind natürlich Cabernet, die sogenannten Bordeaux-Sorten. Aber die anderen, das ist wirklich das, was dort vor Ort auch die Haie ist und dort angehört. Und ich nehme an, das wird sein Gedanke gewesen sein, wenn man den Rebsortenspiegel anschaut, dass er halt wirklich das widerspiegelt, was dort vor Ort auch wirklich abgeht.
Vielleicht können wir noch ein bisschen über die Anbaubedingungen der Region reden. Es ist ja nicht so weit weg von der Küste, also hat das auch ein bisschen Einfluss auf die Trauben, die dort wachsen?
Ja, das ist sicher das eine. Du hast Küste, du hast Wind, du bist aber auch in einer erhöhten Lage oben. Weil heisst, du hast wahrscheinlich die Nacht und gegen Herbst dann auch gewisse Kühle. Ich kann mir auch vorstellen, Wetterkapriolen je nachdem können auch noch mühsam sein, je nachdem, was das für Wetter nach sich zieht. Also du hast Herausforderungen, aber du hast sicher eine tolle Voraussetzungen, um schöne Weine machen dort.
Gut, und jetzt schauen wir mal schnell die Weine an, die er macht. Also sein Weingut heisst ja Montepeloso und er hat eine ganze Reihe von Weinen. Und der, den wir heute haben, das ist sozusagen der kleinste, also nicht mengenmässig ist der grösste, aber eigentlich so der kleinste in einer Reihe von drei Weinen, die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und der nennt sich Aquo.
Ja, mit dem Aquo gehen wir Vollgas in die Basislinien rein. Also wir sind wieder mal eins unter den 30 Franken. Nähert uns dort noch eine Assemblage an, wo wirklich jetzt eben die Hauptsorten drin sind. Montepulciano, Sangiovese, der Cabernet Sauvignon und dann natürlich die anderen kleinen Anteile der Sorten, die er hat. Der Wein ist 12 Monate im gebrauchten Barrique vor allem. Es gibt sicher einen neuen Anteil. Und dann nachher noch 9 Monate auf der Flasche, bevor er in den Verkauf geht. Das ist so, ja, wirklich die Basislinie, die er jetzt hier auf den Markt schickt. Aber an dieser Stelle, liebe Nelly, würde ich sagen, wäre doch mal ein bisschen Etikettenkritik angebracht.
Ich habe auf der Homepage von Ihnen noch ein Beschreibung über den Wein gelesen und dort steht: Aquo ist der frische jugendliche Draufgänger von Monte Peloso. Also schauen wir mal, wie Draufgänger ist. Der ist
die Etikette. Ja, vielleicht knallt er dir gerade eins.
Ja, ich hoffe es jetzt nicht. Ich muss ein bisschen entfernt halten, um die Etikette anzuschauen. Eine tolle Etikette, finde ich. Also es ist so lachsfarbig, würde ich jetzt sagen. So pfirsichlachsfarbig. Es ist vor allem haptisch interessant, weil der Name vom Weingut ist so eingestanzt auf die Etikette. Da kann man also schön mit dem Daumen drüber fahren, das spürt man. Und dann hat es so ein beiges Rechteck, wo dann noch einfach das Nötige mit der nötigen Typografie drin steht. Sehr eine schöne, edle, druckhaltende, interessante, wohlüberlegte Gestaltung. Das darf man da sagen. Und ich hoffe, er löst das auch ein mit dem, was in der Flasche ist. Nagi, du hast schon einen Schluck genommen. Was macht es mit dir?
Ja, also ich finde das wunderbar. In der Nase wirklich sehr, sehr rotfruchtig. Er ist wahnsinnig hochtönig. Also man könnte vielleicht sogar behaupten, wenn man zu lang und stark dran schmeckt, könnte es weh machen in der Nase. Vielleicht ist das Draufgänger ist, ein Jugendlicher auch. Und am Gaumen kommt eine wahnsinnig schöne Frische. Der Wein hat sicher genug Säure, würde ich behaupten, was man nicht immer in Italien antrifft. Und ist aber doch schon so spelzig unterwegs, dass er den Gaumen super schön einwickeln tut. Und mit dem leicht bitteren, ich weiß nicht, du hast jetzt einen Schluck genommen, ob du das merkst, hinten dran, nochmal so ein bisschen Frische nachher gibt, Speichelfluss. Und dann kommt man gerade so Bock über auf den nächsten Schluck.
Es gibt so eine Bitterkeit, die ein bisschen hängen bleibt am Gaumen. Und ja, wenn es sagt, da jugendlicher Draufgänger, könnte ich jetzt so interpretieren, man merkt, wenn man den Wein trinkt, der ist sehr schnell präsent im Maul, entfaltet sich schnell, ist schnell da. Er kommt einfach gerade zackig. Also man muss sich da nicht so an den Herren tasten und mal schauen, spüre ich den so ein bisschen irgendwie, sondern ich finde, der hat eine Präsenz, die sich sehr schnell abzeichnet.
Ja, und hat von mir aus gesehen, aber auch die Masse, dass es ein Wein ist, wo du jetzt einfach so kannst trinken, aber auch locker einen guten Teller Pasta dazu isst und der sicher nicht nebendran untergeht.
Und wenn ich jetzt so trinke und weiss, das ist jetzt Basisqualität und es gibt, wir haben es angeschaut, es gibt noch zwei so in der gleichen Linie, die dann aber immer ein bisschen raffinierter werden, macht jetzt also durchaus Lust, sich auch da mal nach oben noch zu probieren, was da noch kommt. Wir werden dann über der 30-Franken-Grenze, da sind wir noch so bei 25 Franken, aber als Einstiegswein schon mal sehr schön. Also ich meine, können wir da nichts machen, dass wir mal zu den anderen Weinen irgendwie kommen.
Du, ich glaube, das müssen wir einfach aufgleisen, oder?
Warte mal, ich habe das SMS bekommen.
Ja.
Hallo zusammen, das ist der Fabio Chiarellotto vom Weingut Montepeloso in Sovereto an der toskanischen Küste. Es ist Anfang September und wir sind mitten in der Ernte. Wenn ihr mehr wollt wissen über Montepeloso, lasst euch doch den Podcast von der Weinbraterinnen. Zu denen gehe ich nämlich jetzt gerade. Bis bald, ciao zusammen.
Ja, zu denen geht er jetzt gerade und das stimmt. Wir werden ihn nämlich hier zu Gast haben im Weinbraterstudio in Aarau. Und in unserer nächsten Folge werden wir ein langes Interview mit ihm haben, wo man einfach mal kann dann hören und erfahren, also wie ist der Typ und wie sieht er sein Leben oder von dem Bub, der von Alten ausgezogen ist.
Das wird eine Gelegenheit sein, mal mit dem Winzer, ich glaube auch kritisch, auf seine ganzen Weine reinzuschauen und mal auch zu erfahren, hey, wie wird man Winzer, wie kommt man da hin und was macht es mit einem?
Ja, vor allem werden wir ein kleines Experiment starten. Man wird wirklich eine Degustation über verschiedene von seinen Weinen während dieser Podcast-Folge machen. Das haben wir so noch nie gemacht. Also zwei Flaschen ist das höchste der Gefühle pro Folge. da bin ich sehr gespannt, wie das rauskommt.
Ja, also ich würde sagen, it's time for Wine Talk. Wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid und hoffen, dass ihr uns dann wieder zahlreich Feedback gebt, wie wir es jetzt die letzten paar Wochen auch wieder haben dürfen erleben, was uns natürlich besonders freuen würde.
Also, in 2 Wochen das Interview, der Wine Talk mit dem Fabio Chiarellotto. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Schaltet ein, hört euch an. Bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut, bis bald. Und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.